In dem Buch Nehemia, da geht es um Gottes Barmherzigkeit und wie er das Volk Gottes wiederhergestellt hat in der Herstellung der Wende. Also schlagt eure Bibeln auf, Nehemia 4, die Verse 9 bis 17. Dies ist das Wort Gottes. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jedem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit schweren Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofahornbläser aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem wir nun den Schall des Schofahornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk: Ein jeder bleibe mit seinen Dienern über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe an sich und Wasser. Das war die Lesung des Wortes Gottes. Nun, und das, was wir heute Abend sehen, das werden Prinzipien sein, die wir hier gemeinsam lernen. Nämlich, dass Ordnung essentiell wichtig ist für die Arbeit, die man verrichtet. Das sehen wir heute ab Vers 15 in der englischen Übersetzung, das heißt in der deutschen, 7 Verse zuvor, was dann Vers 8 sei. Vers 8 oder 9. Also bis jetzt in Kapitel 4, da haben wir gesehen, wie die Feindschaft sich nun ausbreitete. Die Opposition kam nun auf. Sie haben sich gegen die gerechte Arbeit Gottes gewandt und aufgelehnt. Und da haben wir drei ganz besondere Namen, nämlich Sembalat, Tobia und Maschet. Diese böse Dreieinigkeit, wie man das sagen kann. Sie gingen gegen das Volk Gottes vor und haben danach getrachtet, sie auf verschiedene Art und Weise zu vernichten. Eben mit einmal zum Beispiel mit Verleugnungen und Entmutigungen und Lügen reden. Nun wurde das beobachtet. Also diese bösen Angriffe, diese Schläge, die eben die Feinde versucht haben zu tun, auch verbal, sie wurden untersucht und geschaut, okay, wie kann man nun gegen solch einen Angriff vorgehen? Wie kann man gegen so einen geistlichen und mentalen Angriff standhalten? Und ihr wisst auch noch, dass der Sinn und Zweck dieser ganzen Verleugnungen und Lügenreden der Feinde gewesen ist, dass dann das Volk Gottes hingeht und alles liegen lässt. Dass sie einfach aufgeben. Und was war dann Nehemias Antwort darauf? Es war zu beten und dann weiterzumachen. Nämlich in dem Werk des Bauen der Wand, der Mauer. Und dann sahen wir noch einen Angriff. Dann gab es einen Plot. Sie wollten die Israeliten überwältigen, damit sie aufhören zu arbeiten. Sie wollten, dass das Volk Gottes weiß, dass nun die Feinde kommen und sie Angst haben, dass sie sich fürchten vor der ganzen Menschenmenge, die nun gegen sie vorgehen. Und was macht Nehemia dann? Er betet und dann setzt er Menschen ein, die eben Wache halten sollen. Er nimmt diese Bedrohung ernst, aber lässt nicht zu, dass diese Bedrohung ihn übereinnimmt. Und dann haben wir die dritte Welle von Angriffen. Nämlich eine Gruppe von Menschen sich zusammensammelt. Männer auf Rossen. Vielleicht schreien sie auch in die Stadt hinein und rebellieren ein bisschen. Und was hat Nehemia dann getan? Er hat wiedermals das Problem angesehen und hat dann die Leute sehr weise auch dazu berufen, dass sie sich bewaffnen sollen. Sie sollten sich bereithalten. Denn da heißt es, dass sie nicht Angst haben sollten vor ihnen, sondern der Herr sei mit ihnen. Er steht also auf und beruft sie, zu kämpfen, sich zu bewaffnen. Und vor allen Dingen beruft er sie auch, sich wieder zu besinnen auf die Größe Gottes, dass er es ist, der alle Dinge führt und leitet. Quasi eine Predigt, die ein General nun seinen Landsleuten mitgibt. Und wir wissen auch zuvor schon, dass diese Leute, die an diesem Wall arbeiten, an dieser Mauer, dass sie keine professionellen Söldner oder Krieger gewesen sind, auch keine professionellen Bauherren oder dergleichen, sondern dass sie Priester gewesen sind, andere Führer und Leiter, auch Parfümmischer, Salbenmischer, solche Sachen. Keiner von ihnen ist nun jemand, der da so richtig Hand anlegen würde, aus seiner eigenen Arbeit her. Doch hier in diesem Vers und dem, was vor uns ist, da sehen wir Nehemia und der sich darauf besinnt, ein Werk zu tun, nämlich auch die Leute hin und her zu organisieren, zu wissen, okay, wer kommt jetzt an welche Stelle, was müssen wir jetzt in dieser Situation tun, wie können wir uns jetzt hier beschützen. Und er gibt uns damit ein ganz einfaches Prinzip mit, nämlich, dass wir uns anpassen sollen und die Feindschaft überwinden. Denn dann heißt es in einem Verse, in Vers 9, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Das heißt, sie haben aufgehört zu arbeiten, aber nur so lange, um sich bereit zu machen. Dass jetzt, falls die Feinde nun herunterkommen und gegen die Leute nun plötzlich ausziehen. Aber nach Gottes Vorsehung gab es nun eine Gelegenheit, die Arbeit dann wieder einzuführen. Wissen wir jetzt nun genau, woran es lag, dass diese Feinde sich jetzt nun wieder abwandten? War es nun ein Unwetter? Haben sich diese drei Feinde nun in die Haare gekriegt? Hier Sambalat, Tobia und die Araber und die Asoditer und so weiter. Dass sie nun plötzlich da interne Probleme hatten. Wer weiß. Nun, wisst aber Nehemia, ihm war bewusst und ihm war klar, wer Gott ist und hat das auch weiterhin geglaubt. Und er hat es so sehr sogar geglaubt, dass er Ausschau hielt und sich bereit hielt. Er hat spezifisch nach einer Gelegenheit gesucht, dass das Werk Gottes weitergeht, dass es nicht aufhört, dass solche Schläge sie nicht aufhalten. Er war so gesehen bereit, das Volk zu ordnen, anzupassen, zu gucken, okay, was können wir jetzt hier tun, wie können wir das jetzt hier so einsetzen, damit das Werk Gottes weitergeht. Und wie ihr diese Passage gelesen habt, da wisst ihr mit Sicherheit auch historisch, was da geschah, vielleicht aus Magazinen, Artikeln oder vielleicht auch anderen Predigten oder so. Dass es dann diese Bezeichnung gibt, das Schwert und das Handtuch. Und damals in 1800, da gab es unter dem Dienst von Charles Haddon Spurgeon auch so einen Dienst, das nannte sich Schwert und Handtuch. Und das kommt quasi aus dieser Passage. Das heißt jetzt nicht ein Schwert, sondern ein Speer oder irgendwas anderes, aber jedenfalls, das ist nur so aus dem Text hier bekommen. Und von jenem Tag an, ich zitiere ab Vers 10, geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während mit der anderen sie die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofahrhornbläser aber stand neben ihr. Seht ihr, Nehemia hat das wohl bedacht. Sein Plan war ganz spezifisch und absichtlich. Ganz klar, in dem Plan gab es bestimmt viel Fehler. Möchtet ihr zum Beispiel, dass die Person, der dein Haus baut, dass er dreifach Schichten einlegt? Mit Sicherheit nicht. Oder möchtest du, dass jemand, der dein Haus baut, in der einen Hand einen Hamburger hat und gerade sein Mittagessen isst und in der anderen Hand einfach versucht, hier ein paar Bauklötze aufeinander zu legen? Denkt man, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise. Aber der Schlüssel für diesen Plan war, dass das Werk trotzdem einfach weitergeht. Und er hat eine Strategie dahinter. Er hat das Volk Israel so eingesetzt, dass sie in der Lage sind, sich zu verteidigen und weiterhin zu arbeiten. Seht nämlich, manche hatten nämlich sogar beide Hände frei. Manche wurden eingesetzt, einfach nur eine Waffe zu halten. Sogar ein Brustpanzer, falls man das braucht, falls etwas passiert. Der Sinn dahinter ist aber, dass das Werk weitergehen sollte und dass sie sich bereithalten können für egal was kommt. Ich möchte auch weiterhin sagen, ist, dass man hier eine Ordnung sieht. Ganz gewiss eine Gemeindeordnung, so gesehen, eine Kirchenordnung. Das war jetzt keine Militärseinheit. Sie haben sich jetzt nicht verpflichtet dazu, hier Verteidigung zu machen oder hin und her. Nein, es war die Gemeinde des Volkes Gottes, die in der Stadt Jerusalem war. Das ist eine schöne Art und Weise zu sagen, das war die antike Gemeinde von Jerusalem, wenn man das so ausdrücken kann. Das ist die erste presbyterianische Gemeinde von dem antiken Jerusalem. Aber gedenkt nochmal, an wen wir hier vor uns haben. Das sind Menschen aus so vielen verschiedenen Schichten und verschiedenen Berufungen. Aber wie das hier eingesetzt wird, diese Ordnung ist, dass es hier nicht eine Gemeindestruktur ist, wo jeder einfach nur das tut, wo er gut ist, also eine Ergänzungsweise quasi, sondern jeder macht seine Spezialität, indem er ganz, ganz gut ist. In dem Fall waren die alle nicht dafür geeignet, so gesehen, sondern Nehemia hat alle eingesetzt für das jeweilige Werk, weil er ein guter Leiter war und auch andere Leitungen oder Leitungspersonen hatte unter sich, die in der Lage waren, das gut zu organisieren. Nun, wie können wir das nun in unsere heutige Zeit hineinversetzen? Ich würde sagen, Gott setzt die Gemeinde so ein, dass die Gemeinde bewahrt und behütet wird und dass sie effektiv sein in ihren Bemühungen für ihn. Das heißt, Gott führt und leitet die Gemeinde so auf eine Weise, dass wir verteidigt sind, dass wir eine Verteidigung haben und dass wir auch Erfolg haben in dem Dienst, den wir für ihn verrichten. Gott setzt zum Beispiel Leiter ein. Es sind manche, wie in dieser Situation, sie sind Bauarbeiter. Manche sollten dann verteidigen und manche sollen ganz normal einfach nur etwas tragen zum Beispiel. Und alles ist so in Gottes Plan und Vorsehung eingesetzt, damit sein Volk aufblüht und aufgehen kann. Und diese Dinge sollten nun nicht zerstört werden. Oder wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, hey komm, machen wir das und machen wir denes und setzen wir noch dies und diese anderen 20 Sachen ein. Nein, dann summen wir alle rum wie Bienen und passiert nichts. Sondern hier haben wir einen Leiter, der hat eine Vision nach dem Wort und Willen Gottes, der Gottes Volk nimmt, in Ordnung und in eine Richtung zeigt, dass sie gemeinsam an dem einen Werk arbeiten können. Gemeindeordnung. Ich würde sagen, als ein theologischer Student, jemand, der ganz speziell die Gemeindeordnung gelehrt, sich angeeignet hat oder sich da sehr belesen hat, da ist dann ein sehr, sehr guter Text, das uns da hilft, hierin zu unterweisen. Also ganz egal, ob es nun darum geht, eine Wand aufzubauen, zu evangelisieren, Traktate auszugeben, hin und her. Dann in den nächsten Versen sehen wir, dass Glauben auch Furchtlosigkeit erzeugt. Wir haben noch einen anderen Vortrag, der uns hier mitgegeben wird aus dem Text. Nehemiah ist so eine Art General, kann man sagen, unter dem Volk Gottes. Da heißt es nämlich in Vers 13, und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. Aber hier werden wir kurz Vorsehen einlegen. Denn eines, was ich zeigen möchte, ist, dass wie er zu den Leuten spricht, so ist er sogar darin in seiner Methodik sehr strategisch. Denn er sieht, dass die Ängste und die Probleme da sind unter den Leuten. Denn die Arbeit ist groß und weit. Es ist viel und anstrengend. So jetzt würde er sagen, ich weiß, ihr fühlt euch wahrscheinlich alle überwältigt. Das ist mehr, als ihr in der Lage seid zu tun. Und wahrscheinlich sind eure Hände sogar blutig und offen, denn ihr müsst so viel Steine tragen und schleppen. Vielleicht sind sie auch aufgeweicht. Durch den ganzen Mörtel oder was ihr da auch alles benutzt. Das ist nicht einfach. Und ihr seht auch, dass die Arbeit, die man tut, eben sehr langsam vorangeht. Dass diese Wand, die natürlich ihre besten Tage schon gesehen hat, nun, man versucht, das wieder aufzubauen. Und diese Unsicherheit spricht er an. Dass sie überwältigt sind. Und als Leiter, da sagt er zu ihnen, ich weiß, durch was ihr durchgeht. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich kann das nachempfinden. Denn Nehemiah, nach allem, ist da mit ihnen gemeinsam. Er ist nicht ein General, ein Leiter, der dann übers Telefon einfach nur ein paar Anweisungen gibt. Nein, er ist mitten im Geschehen. Schulter an Schulter. Und er möchte sie wieder vergewissern. Das ist das Erste. Vergewissern, dass er weiß, was sie durchmachen. Und das ist dazu da, dass ihre Herzen gefestigt werden und im Glauben gegründet. Und er sagt dann, nämlich, in Vers 14, ich lese, an dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofarhornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Wie ich nun durch diese Passage durchging. Eine Sache, die mir direkt ins Auge gesprungen ist, ist, dass er die Schwierigkeiten, die Probleme, die Sorge, die Bedrücktheit des Volkes natürlich ansprechen möchte. Was wissen wir nämlich zusätzlich über diesen Shofar-Hornbläser? Nun, Nehemiah hat den eingesetzt, dass wenn jetzt nun ein Angriff stattfindet und ihr bedrängt werdet, dann soll dieser Schofarhornbläser anfangen da rein zu blasen, damit alle Leute das hören können und wissen. Das heißt, wenn etwas schief geht und wenn ihr angegriffen werdet, dann bist du nicht alleine. Du bist nicht alleine. Das heißt, wenn du angegriffen wirst, du musst da keine Angst haben, sondern Gottes Volk wird über dich kommen. Sie werden alle bei dir sein, mit den Schwertern, Speeren, Bogen, Schilden und auch mit dem Brustpanzer. Sie werden dort aushelfen, wenn der Feind kommt. Wir werden mit dir sein, wenn etwas passiert. Das ist ein Prinzip der Solidarität, dass Gottes Volk nicht alleine ist, dass sie das nochmal wissen sollen. Ich denke, es ist wahrscheinlich sehr einfach für uns als Gemeinde zu denken, man ist allein, seien es nun Mitglieder der Gemeinde international, die kulturell eine Distanz fühlen oder wenn du jemand bist, der von hier kommt, hier lebt, und du guckst dich dann an und denkst dir, hä, wo sind die anderen Leute, die so wie ich denke oder so glaube wie ich oder das Wort Gottes, wie ich gerne zu hören möchte oder dass die Predigt sich eben so anhört, wie ich das eben für richtig halte und so weiter. Und Gott hat quasi auch hier auf dem Wall seine Leute eingesetzt, auch wenn sie voneinander getrennt sind physisch, aber sie sind trotzdem zusammen. Und klar, wenn wir auch die presbyterianische jetzt bei uns Gemeinde anschauen, und egal ob presbyterianisch gemeint oder nicht, sondern dass Gottes Volk zu Gottes Volk gehört, das heißt, du bist nicht allein. Du hast Leute, ob das die für dich beten, ob du es weißt oder nicht. Wenn du hier bist oder entfernt in der ganzen Welt, sie werden auch für dich bitten und beten. Du hast Freunde überall, wahrscheinlich in Baden-Württemberg oder in dem ganzen Lande, wahrscheinlich sogar in dem ganzen Land, und sie sorgen sich auch um dich und beten auch für dich. Du bist darin nicht allein. Selbst wenn der Satan das gerne möchte, dass du das glaubst, und auch die Feinde Gottes, dass du glaubst, dass du alleine bist, vereinsamt, isoliert. Eines, was ich sehr genossen habe, ist eine riesige Flut von Leuten, die für den Olaf Latzel beten. Und ich kriege auch immer wieder E-Mails über das, was da passierte, und ich kann noch lesen, wie ich für ihn beten kann und für die Gemeinde. Und wisst ihr auch, was da zusätzlich passiert? Die E-Mails, die ich empfange, ist nicht von der Gemeinde, von der St. Martini-Gemeinde, wo er herkommt, sondern von überall, von verschiedenen Gemeinden, von überall, verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Plätzen. Man ist nicht allein. Doch mehr als nicht physisch allein, ist man auch geistlich nicht allein. So, lass uns nochmal in den Text hineingehen. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofahrhornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Das ist in Vers 14. Unser Gott wird für uns kämpfen. Das ist doch eine wunderbare Sache. Nicht wahr? Eine wunderbare Wahrheit. Wenn wir auch weiter zurückgehen, da wissen wir auch, was Nehemia sagte. Gedenke an den Herrn, der groß und mächtig ist. Dass wir auch wissen, dass Gott da schon die Kämpfe für sie entschieden hat, oder Gott hat für sie gekämpft und das gut ausgehen lassen. Dass dann eine große Menschenmenge von wütenden, boshaften Menschen eben gegen sie vorging, aber Gott war mit seinem Volk. Denn Gott ist es, der alle Dinge einsetzt, der alles leitet und führt, der alles so ausführt, wie es seinem heiligen Willen und Wohlgefallen passt. Und nicht nur ein souveräner Gott, sondern auch ein Gott, der herrscht. Nämlich so herrscht, dass seine Hände alles erreichen können. In die Tiefen des Meeres und die Weiten des Universums. Und dass hinter ihm auch noch eine himmlische Herrscher ist. Wie wir auch immer wieder hören. Herr der Herrscharen. Oder Gott Zebaoth. Vielleicht kennt ihr das. Auch aus dem berühmten Lied von Luther, wo es heißt, eine feste Burg ist unser Gott, Herr Zebaoth. Der Herr über eine riesige himmlische Herrscher. Und er setzt sie ein, damit sie auch den Kampf für sein Volk bezwingen. Das ist eine tiefgründige Sache. Und was ist nun der Sinn und Zweck? Nämlich, dass das Herz der Menschen ergriffen wird. Dass sie furchtlos sind. Dass sie keine Angst haben. Und wisst ihr, dieser Vortrag, Predigt, egal wie man es nun nennen mag hier, was Nehemia da tat. Ich denke, das hatte auch seinen Effekt oder hatte auch eine Auswirkung. Denn Was passierte? Der Angriff? Er fand gar nicht mal einmal statt. Gott hat sie zurückgehalten, die Feinde. Glaube produziert Furchtlosigkeit. Aus dem Glauben entsteht Furchtlosigkeit. Und als nächstes sehen wir das Herz der Wachsamkeit. Dass man Bereitschaft zeigt, dass man bereit ist, dass man sich vorbereitet. Und das ist das Herz des Ausharrens und Weitermachens. Bereitschaft ist das Herz der Wachsamkeit. Da heißt es nämlich in Vers 15, so arbeiteten wir an dem Werk. Wir wissen schon, dass der Feind da ist, dass wir dass sie als Feinde Gottes, das Volk Gottes verspotten und sie auch damit drohten, dass sie angreifen würden. Und wie kann es dann sein, dass wir dann an diesen Vers kommen und dann heißt es, so arbeiteten wir an dem Werk. Wie kann das sein, inmitten all dieser Opposition? Nämlich, dass der Glaube diese Furchtlosigkeit in ihnen produzierte. Und sie haben an dem Werk weitergemacht, weil sie vorbereitet waren. Sie waren da. Es war ein Volk, das biblische und geistliche Führung hatte. Und der hat sie eben so vorbereitet, ganz pragmatisch, aber auch geistlich. Sie haben alle Werkzeuge zur Hand gehabt, die sie bräuchten. Nämlich Waffen, sie waren organisiert, auch auf eine gewisse Art und Weise sich zu verteidigen, wie Truppen, die sich aufmachen, nun in den Kampf zu ziehen. Sie waren in der Lage, diesen Mangel auszufüllen. Und das auf dem Rücken des Glaubens und dem Vertrauen und der Furchtlosigkeit. Und sie tun dann auch dieses Werk, das, was jetzt nun hier so angesagt wird. Das heißt, dass sie einfach nur weiterarbeiten. Sie machten weiter, quasi wie eine Maschine. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hat seine Waffe bei sich und Wasser. Seht ihr, sie arbeiteten und arbeiteten und arbeiteten und arbeiteten. So lange, wie es nur geht, bis die Sterne wieder aufgehen und dann haben sie nicht mehr aufgehört, bis es dunkel wird. Und es war so organisiert, dass sie bereit waren. Bereit waren für alles, was auch kommen kann. Wenn die eine Person müde wird und nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten, dann macht die andere Person weiter. Sie sind bereit für diese Zeit. Sie haben sich vorbereitet mit den notwendigen Dingen. Und liebe Freunde, ihr müsst auch verstehen. Sie arbeiten in lächerlich harten Umständen, ganz klar. Das ist nicht die Art und Weise, wie du eine Wand aufbauen möchtest, eine Mauer, noch weniger ein Zaun. Denn, stell dir dann das vor, du möchtest einen Zaun in deinem Garten bauen und dein Nachbar ist ziemlich sauer auf dich und hat da schon Wasserschlauch bereitgestellt und sagt, hey, wenn du nur in die Nähe kommst, dann spritze ich dich ja nass, dann bist du nicht in der Lage hier den Zaun zu bauen. Und so waren sie quasi auch nicht in den besten Umständen, aber sie waren bereit zu arbeiten. Und es wurde auch vorgesorgt, dass wenn eine Gruppe von Menschen erschöpft ist und ermattet ist, dann springt die andere Gruppe ein. Und wieso ist das so? Sie hatten einen Leiter, der hat sich für sie gesorgt. Er war in der Lage, die Dinge so zu organisieren und einzusetzen, weiterzumachen. Und dann fragt man sich wahrscheinlich die Frage, wie kann das jetzt nun einen Bezug auf mich haben? Nun, ich denke, wir sollten gedenken an die Worte des Apostels Paulus. Da geht es nicht ums Bauen einer Wand oder an der Mauer, sondern dass es heißt, wie Paulus sagt, sei bereit, alle Zeit, quasi. Also, zu jeder Zeit soll man bereit sein, was an Timotheus schrieb. Dass man sich behüten, dass man bereit sein soll gegen feindliche Angriffe und auch bereit, um eben zu arbeiten, für den Herrn einen Dienst zu verrichten. Sei es das Wort Gottes, sich einzuprägen, zu beten, immer wieder vor den Herrn zu treten. Bereit für all das, was eben kommen mag. Denn du und ich, wir leben in einer Welt, die gegen das Volk Gottes geht. Denn die Welt ist nicht freundlich gesinnt gegen Gottes Reich. Das ist kein freundlicher Platz hier für den Christen. Das ist nicht nur eine Welt, wo sie Gott hasst, sondern auch das Volk Gottes. Denn es heißt jetzt heutzutage schon, dass wenn Menschen nun christliche Dinge aufhängen, also zur Weihnachtszeit, zur christlichen Dekoration, dann ist man ein Hitzkopf, quasi, heißt es jetzt schon. Hat er schon sowas? Nun, wo kommt aber diese Bereitschaft in unsere Gemeinde nun zum Ausdruck? Nun, wir sind in Corona-Zeiten, liebe Freunde. Wir müssen bereit sein. Wir sollten bereit sein, das Werk weiterzumachen. Und was ist das primäre Werk, zu dem wir immer wieder berufen werden, jede Woche, nämlich Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen auf ewig. Das heißt, Gott anzubeten. Dass wir so wieder bereit sind. Nämlich, sei es jetzt, Gebetstreffen zu haben, die immer noch weitermachen. Auch, dass wir weitermachen in der Predigt und in dem Gottesdienst. Oder dass wir zum Beispiel ausweichen auf Psalmenlesung, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Lieder zu singen, gemeinsam Hymnen zu singen. Und wie können wir uns doch bereithalten? Nämlich, indem wir uns bereithalten in der Jüngerschaft. Das immer weitermachen. Dass zwar die Welt um uns herum zornig ist und Aufruhr trägt oder Aufruhr macht, aber wir sollten trotzdem bereit sein inmitten diesen und wachsam in den Dienst für Gott. Und wenn wir in die Welt hineinblicken, was um uns herum ist, und da gibt es viel Panik, man denkt, ach, wo kann man hingehen, was kann man tun, dann sage ich dir, nimm das Wort Gottes zur Hand, lese es. Geh auf die Knie, bete, geh zur Gemeinde, sei treu, tauch in das Wort Gottes ein, gib dich ihm her, ihm hingeben, mach dich bereit auf das, was die Welt gerne gegen dich bringen möchte. So, lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, für die Lehre dessen, wie du auch das segnest. Denn es ist dein Wort, wie es ausgeht aus deinem Munde in das Leben deines Volkes. Oh, wie diese Worte auch relevant sind für uns heute. Oh Herr, wir bitten, dass du uns bereit machst, dass wir ein Volk sein, das in der Lage ist, das Werk zu vollenden, das du uns anvertraut hast, dass wir evangelisieren, dass wir dich anbeten, dass wir bereit sind auf alles, was kommt. Oh Vater im Himmel, ich bete, dass du mit unserer Gemeinde bist. Dass, so Herr, wir auf dich blicken, wissen, dass du mächtig bist, dass wir uns dir hingeben. Der Werk für dich, das bitten wir alles, Vater im Himmel, in Jesu Namen. Amen.